Ja, hi. Jetzt hat Wolfgang natürlich Erwartungen bei euch geweckt. Die werde ich bestimmt enttäuschen. Das geht ja gar nicht anders. Aber ich habe euch eine Predigt mitgebracht. Und wie ein Prediger das so macht, habe ich in die Bibel geguckt und damit fangen wir direkt von vorne an mit einem Bibeltext, den ich euch mitgebracht habe. Der steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Wenn ihr jetzt so aufgewachsen seid wie ich, nämlich irgendwie schon immer mit Christsein und Bibel und das ganze Ding irgendwie seit vielen, vielen Jahren kennt, dann wisst ihr vielleicht schon, 2. Mose 20, da steht, die 10 Gebote, genau. Die 10 Gebote. Und da spätestens klingelt es wahrscheinlich bei den allermeisten von euch, 10 Gebote, das hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Ich will mit euch einen kurzen Blick da reinwerfen, was steht da, wie steht das da und auch in welchem Zusammenhang steht das alles. Und dann glaube ich, dass ich da was gefunden habe. Das würde ich gerne mit euch teilen. Ich lese vor die ersten Verse von 2. Mose 20. Ich bin der Herr, JHWH, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Nichts, was im Himmel und auf der Erde ist und im Wasser unter der Erde, kann ihn darstellen. Du sollst keine anderen Götter anbeten und verehren, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Die mir untreu werden, lasse ich nicht davonkommen. Wenn die Väter Schuld auf sich geladen haben, dann ziehe ich auch die Kinder zur Verantwortung bis zur 3. und 4. Generation. Doch die mich lieben und meine Gebote befolgen, erfahren meine Güte noch in 1000 Generationen. Vielleicht mal bis dahin. Ich habe jetzt so ein paar Verse um das herum vorgelesen, was ich mit euch vorhab. Ich will mit euch über einen Satz davon sprechen, nämlich du sollst dir kein Bild von Gott machen. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, 10 Gebote hat man vielleicht schon mal gehört. Ich habe aber wenig Predigten über die 10 Gebote gehört, wenn ich ehrlich bin, obwohl ich so lange in Gemeinden unterwegs bin. Ja, und ist ja auch nicht so zugänglich, ne? Also wer von euch stellt sich Götterstatuen ins Wohnzimmer oder hängt sich Bilder von Gott auf und betet dahin? Das macht ja keiner. Und auch der Tonfall ist ja nicht so nett hier, ne? Also die mir untreu werden, die lasse ich nicht davonkommen und die Enkel und die Urenkel werde ich auch noch bestrafen. Also nicht so ein zugänglicher Predigttext, finde ich. Na, wir versuchen es mal. Okay, ich habe eben schon gesagt, ich bin immer mit diesem ganzen Christenzeug aufgewachsen und ich bin, ich würde sagen, in christlich-fundamentalistischen Kreisen aufgewachsen. Und da gab es so eine Interpretation von diesem, du sollst dir keine anderen Götter machen und du sollst dir keine Bilder aufstellen. Und die habe ich gelernt und die war für mich so. Und die ging ungefähr so. Naja, wir haben halt moderne Götterbilder. Wir haben Fußballstars oder Popstars oder Models oder so. Und da hängen wir uns Poster an die Wand und so, ne? Und das sind dann unsere Götter. Die finden wir ganz toll und das ist wie beten zu denen oder so. Und das fand ich ganz witzig. Ich habe in meiner Predigtvorbereitung genau diese Interpretation nochmal gelesen. An einer Stelle, die irgendwie völlig unverdächtig ist, was Fundamentalismus angeht, nämlich in der Rheinischen Post. Die hatten eine Serie über die 10 Gebote und da hat ein Eishockey-Star erzählt, ey, ich war in Kanada, ich war da voll der große Star und es war für mich genauso, wie die machen mich da zum Gott. Ja, dann macht man im christlichen Fundamentalismus aber noch einen Schritt weiter in Gedanken und denkt sich so, naja, also wenn das so ist, dann will das ja alles Gott ersetzen, dann ist das alles ganz böse, die Welt da draußen ist ganz böse. Ja, dann dürfen wir das alles nicht. Also wir dürfen keine Fußballstars haben und wir dürfen keine Popstars haben und so weiter. Das ist alles blöd. Lass uns unsere fromme Blase so schaffen, unsere Christenblase, da sind wir drin. Und alles, was nicht mit Gott zu tun hat, halten wir da schön raus. Und wir bleiben so unter uns. Das ist die Interpretation, wie ich sie gelernt habe. Das geht natürlich noch einen Schritt weiter als das, was jetzt in der Rheinischen Post stand, ist klar. Ich lehne diese Interpretation ab und ich will mit euch darüber sprechen, was ich darin finde. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube aber, dass ich in dem Text einen kleinen Schatz gefunden habe. Ich nenne das immer so meine Perle, ja, irgendwie was, was ich total toll finde, was ich total wertvoll finde über Gott. Einen Gedanken über Gott, über mich und Gott, über unsere Beziehung zueinander und da gucken wir jetzt mal rein. Ja. Genau. Ich sage euch zuerst noch, was ich nicht mache. Ich werde den Text nicht historisch auseinandernehmen. Ich werde jetzt nicht gucken, wer hat den geschrieben, wann hat er den geschrieben und so weiter. Ich will den Text so nehmen, wie er ist. Und ich will fragen, Text, was willst du mir denn erzählen? Und zweitens, diese ganze Geschichte mit den Kindern und Enkeln, die da bestraft werden. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich werde mich wirklich konzentrieren auf dieses Ding mit den Bildern und stell dir keine Statue auf und so. Das mit der Bestrafung der Enkel und Urenkel hebe ich mir auf dafür, dass ich das nächste Mal dann zu euch komme. Da predige ich dann nur über die bestraften Enkel. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen, das wird bestimmt sehr ermutigend. Aber wir müssen ein bisschen Zusammenhang machen. Wir brauchen ein bisschen Vorgeschichte. Das zweite Buch Mose. Ich erzähle das jetzt. Ihr könnt auf die Uhr gucken. In 5 Minuten wisst ihr einmal alles, was im zweiten Buch Mose steht. Jetzt. Also, zweite Buch Mose heißt auch Exodus. Das bedeutet Auszug. Auszug der Israeliten aus Ägypten. Die sind in Ägypten, die sind da Sklaven, die sind da gefangen, die müssen da arbeiten. Die kriegen dafür kein Geld, denen geht's schlecht. So. Gott sieht das und Gott sagt, das geht so nicht weiter. Da müssen wir was tun. Mose, du bist mein Mann. Mose, du gehst nach Ägypten. Du sagst dem König, dem Pharao, Alter, so geht das nicht weiter. Lass meine Jungs hier raus. Lass die in die Freiheit. Mose hat da nicht so richtig Bock drauf. Macht das dann irgendwie am Ende trotzdem. Es gibt ein bisschen hin und her und Hickhack und so. Der König hat auch nicht so richtig Bock da drauf. Ja, aber das Ende vom Lied ist, dass der König, der Pharao sagt, geht, in Gottes Namen geht, es reicht mir, weg mit euch, geht in die Wüste. Und das tun sie. Mose und Gott führen das Volk weg aus Ägypten, vom Nil, da wo das Wasser ist, da wo was zu essen ist, raus in die Wüste, wo nichts mehr zu essen ist, wo kein Wasser ist. Und ja, da ist es halt irgendwie ungemütlich, ne? Also die sind jetzt frei. Aber die haben nichts mehr zu essen, die haben Hunger. Und das ist irgendwie eine Geschichte, die dieses zweite Buch Mose erstmal erzählt. Es ist eine Geschichte von Freiheit, bedeutet auch Verantwortung. Bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben. Und ist nicht so ganz bequem. Und so ein, ne, was die da in Ägypten hatten, war wie so ein goldener Käfig. Das Essen war da, aber sie waren halt nicht selbstbestimmt. Ja, danach sehnen sie sich irgendwie zurück. Mose ist jetzt der Anführer des Volkes und er ist verantwortlich dafür, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln. Er ist militärischer Anführer, also das heißt, er ist für Kämpfe mit den Ägyptern zum Beispiel dann verantwortlich. Er ist dafür verantwortlich, dass es was zu essen gibt, dass es was zu trinken gibt. Und das war mir jetzt nicht so ganz klar vorher, er muss Streitfälle schlichten zwischen den Menschen. Ständig. Also man muss sich das so vorstellen, dass Mose da sitzt von morgens bis abends und die Leute kommen zu dem und sagen, Mose, meine Cousine war gemein zu mir. Die hat das und das gemacht. Und Mose sagt, na dann holt die mal her und dann reden wir mal drüber. So. Ja. Und ach, und Onkel Heinrich war auch gemein zu mir. So. Und dann muss Mose wieder entscheiden. Und Mose sitzt da von morgens bis abends und ist völlig überfordert und hat nichts anderes mehr zu tun, als sich diesen, Entschuldigung, Scheiß anzuhören. Ja, so. Das ist die Situation, in der wir sind. Mose ist überfordert, vor allem überfordert damit, dieser Richter zu sein. Und jetzt sind wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 18. Wenn ihr wollt, könnt ihr das bei Gelegenheit mal nachlesen. Da kommt Moses Schwiegervater zu Besuch. Jethro. Und Jethro ist auch Priester. Der hat so eine ähnliche Rolle. Der ist auch Vermittler zwischen Gott und den Menschen in seinem Volk. Wir erfahren gar nicht so ganz genau, ob das der gleiche Gott ist, an den er glaubt oder so. Aber er ist auch Priester. Er hat genau so eine Rolle. Er kennt also dieses Ding, so überfordert zu sein und diesen ganzen Job zu haben. Und der gibt Mose einen weisen Rat. Er sagt, Mose, mein lieber Schwiegersohn, du kannst nicht alles alleine machen. Du gehst kaputt, wenn du so weitermachst. Du arbeitest zu viel. Weißt du was? Gib Verantwortung ab. Setz Abteilungsleiter ein. Die sind für eine bestimmte Zahl Leute zuständig. Und die wirklich schweren Fälle, die kannst du ja entscheiden. Aber konzentrier dich auf das, was dein Job ist. Vermittle zwischen Gott und den Menschen. Sag ihnen, was Gottes Gesetze sind und Ja, sag ihnen, wie sie leben sollen, was sie tun sollen. Das ist dein Job. Und Mose hört da drauf. Mose sagt, gute Idee, mache ich so. Und zack, er hat den Kopf wieder frei. Und sofort trifft er Gott. Das ist die Stelle, an der wir die 10 Gebote kennenlernen. Da trifft er Gott. Gott sagt ihm, das hier sind die Regeln, das hier sind die Gesetze. Damit hast du Maßstäbe, um zu entscheiden. Und das finde ich so toll. Also diese Vorgeschichte war mir so nicht bewusst. Ich war echt überrascht, als ich das gelesen habe. Aber ich finde mich da so drin wieder. Ich finde mich da so drin wieder, im Alltag zu sein und zu arbeiten und ganz viel zu tun zu haben. Und der Kopf ist so voll und irgendwie nehme ich Gott nicht wahr. Und ich kenne auch das andere, zu sagen, so jetzt mal weg mit der ganzen Arbeit und plötzlich ist Gott da. Also ehrlich gesagt, Gott war vorher auch da, aber jetzt nehme ich ihn wahr. Das kenne ich. Und ich finde das so toll, dass Gott da als jemand beschrieben wird, der so praktisch hilft. Also das Problem ist ja, Mose ist überfordert und weiß nicht, wie er entscheiden soll. Und Gott sagt, so das sind die Regeln. Wenn du Streitfälle hast, so kannst du das entscheiden. Voll geil. Gott hilft praktisch. Ja, jetzt haben wir die 10 Gebote. Jetzt kommen wir zu dem, was ich euch mitgebracht habe. Und am Anfang stellt Gott sich erstmal vor. Er sagt, ich bin Gott, sonst keiner. Also kann sein, dass es da andere Götter gibt, aber jetzt mal ganz unter uns, ich bin Gott. Lass das mit den anderen mal. So. Und jetzt stell mich bitte aber auch nicht da. Und den Punkt nehme ich jetzt. Mach dir kein Bild von Gott, mach dir keine Statue von Gott. Was ist das? Erstmal ist das eine Abgrenzung. Es ist eine Abgrenzung von den anderen Völkern drumherum. Die machen das nämlich alle. Die haben alle ihre Götter und die bauen alle Statuen. Da hast du dann Baal, das ist ein Wettergott, der hat Blitze und eine Donnerkeule in der Hand und wenn irgendwie Gewitter ist, dann haut er einmal drauf. Oder du hast Aschera, das ist eine Meeres- und Fruchtbarkeitsgöttin, die hat natürlich ordentliche Brüste und eine Riesenvagina, so wird die dargestellt. Und jetzt hast du hier diesen Yahweh, ja? Und wenn wir weiterlesen im 2. Buch Mose, machen die Israeliten genau das gleiche wie die anderen Völker. Die gießen sich so eine Stierfigur, weil Yahweh so stark ist wie ein Stier. Die Bibel macht sich dann ein bisschen darüber lustig und sagt, die gießen sich so ein Kälbchen. Wie süß. So. Ja. Dagegen richtet sich der Text. Und erstmal ist das genau der Punkt. Erstmal sagt der Text genau das, nichts anderes. Und das will ich und kann ich nicht mit irgendwelchen modernen Ersatzgöttern aufladen. Das finde ich nicht ehrlich, das meint der Text nicht. Ja. Trotzdem glaube ich, dass wir was Wichtiges über Gott lernen und über unsere Beziehung zu ihm. Wir lernen Gott ja in diesem Gebot als jemanden kennen, der sagt, man kann mich nicht darstellen. Ja? Warum sollte er das sagen? Warum sollten die Menschen das eigentlich tun? Also warum machen die das alle? Warum bauen die sich alle diese Götterfiguren? Die wollen Sicherheit. Die wollen sich ihres Gottes oder ihrer Göttin oder ihrer Götter sicher sein. Die wollen wissen, so sieht er aus. Das kann er. Da kann ich hingehen, wenn ich Gott suche. Die wollen Reproduzierbarkeit, also so einen Knopfdruck. Das mache ich, dann ist Gott da. Die wollen ja wissen, wie Gott funktioniert. Da gehst du hin, da triffst du ihn. Da sind seine Priester. Da bekommst du deine religiöse Dienstleistung. Die wollen wissen, wie Gott ist, wozu Gott da ist. Was ist mein Nutzen, den er mir bringt? Götter haben eine Funktion, also eine Aufgabe. Götter haben, die stehen zur Verfügung. Die wollen bei Laune gehalten werden, die haben ein Zuhause. So ungefähr, das ist die Welt, in der die Menschen da leben. Ja, und in die Gott reinspricht, in die unser Gott reinspricht und sagt, Entschuldigung, so bin ich nicht, ich bin anders. Das sagt Gott. Ich bin, der ich bin. Ich werde da sein. Ich werde dir begegnen. Ich werde diesen einen Moment mit dir haben. Den kannst du erleben. Aber den kannst du nicht festhalten. Ich wirke durch meine Worte. Ich wirke durch dich. Und dann bin ich wieder weg. Das sagt er. Und so kenne ich Gott. Das ist eine Erfahrung, die ich mit Gott auch gemacht habe. Manchmal begegnet Gott mir und dann ganz lange wieder nicht. Und manchmal mache ich irgendwie so eine Sache und treffe Gott dabei. Irgendwie mache irgendeine Übung oder keine Ahnung was, irgendeine Meditation oder was auch immer, ein Gebet, keine Ahnung. Und Gott ist da und es ist super. Und dann mache ich 2 Wochen später das Gleiche und es passiert gar nichts. Das kenne ich. Ich kann den Moment mit Gott nicht festhalten. Ich kann ihn nicht speichern. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Gott ist irgendwie flüchtig. Aber ich kann mich erinnern. Und ich kann dich erinnern. Und du kannst mich erinnern. Wir können einander erinnern. Das ist für mich vielleicht der Grund, warum ich in einer Gemeinde bin. Weil wir Erinnerungen an unser Leben mit Gott teilen können. Ich brauche das. Ich brauche Hilfe dabei. Und ich glaube, das steckt in diesem Bilderverbot drin. Ich glaube, Gott sagt, du kannst mich nicht halten, du kannst mich nicht begreifen, du kannst mich nicht darstellen, aber erinnerst du dich an unser letztes Treffen? Weißt du noch? Nee, weißt du nicht mehr. Aber glaubst du noch, dass ich da war? Den Gedanken finde ich viel weiter hinten in der Bibel nochmal. Bei Jesus, im Abendmahl. Ich glaube, das Abendmahl hat was ganz Ähnliches zu bedeuten. Jesus und seine Jünger, Jesus und seine Freunde treffen sich und sie essen zusammen. Ein traditionelles jüdisches Festessen, das Passamahl. Okay, die sitzen da. Was die Freunde noch nicht wissen, es ist das letzte Mal. Jesus wird bald sterben. Und von diesem Abendmahl erzählt die Bibel an 2 Stellen. Matthäus 26 im Evangelium und einmal im Brief von Paulus an die Korinther, Kapitel 11. In beiden Erzählungen steht, Jesus nimmt das Brot und sagt, das ist mein Körper, nehmt das und esst. Das ist mein Leib, mein Körper. Und er nimmt den Wein und er sagt, das ist mein Blut, nehmt das und trinkt. Was aber nur im ersten Korintherbrief steht, ist, tut das, so oft ihr euch trefft, zu meinem Gedächtnis. Das bedeutet, trefft euch, esst zusammen und erinnert euch. Erinnert euch an das, was ich für euch getan habe, aber erinnert euch auch, was wir zusammen erlebt haben, als wir unterwegs waren. Erinnert euch. Teilt eure Erlebnisse, teilt eure Gedanken, teilt Essen miteinander. Das schweißt euch zusammen. Das Erleben unseres Glaubens schweißt uns zusammen. Ja, sagt er damit vielleicht auch, macht keine großen Theorien über mich, versucht nicht, mich zu begreifen, mich zu erklären, mich darzustellen. Ihr habt keine Sicherheit. Da ist nicht der Knopf, den ihr drücken könnt. Ja, ihr wisst nichts. Ihr wisst auch nicht so genau, wer ich bin und wie ich bin. Macht euch kein Bild. Macht euch keine Statue. Aber erlebt was mit mir. Und zusammen. Und erinnert euch gegenseitig. Und ich finde da noch einen Gedanken drin. Und den finde ich total tröstlich. Macht euch kein Bild. Und ihr könnt das nicht festhalten. Das heißt für mich auch, wenn du gerade das Gefühl hast, dass Gott weit weg ist. Ja, entspann dich. Alles ist gut. Das ist normal. Und umgekehrt, wenn du gerade eine gute Zeit mit Gott hast, freu dich. Das ist voll wertvoll. Und teil das mit den anderen, weil wir das brauchen. Weil es uns so unterschiedlich geht mit diesem Gott, der so, ja, den wir nicht festhalten können. Und der sich unserer Erklärung entzieht. Und von dem wir nicht wirklich wissen können, den wir uns nicht vorstellen können. So, das ist das, was ich euch sagen wollte. Wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich sagen, alle Mann in die Küche, lass uns einen großen Topf nehmen was zu essen machen. Und dann kommt das irgendwann auf den Tisch und wir kochen zusammen, wir essen zusammen und wir erzählen uns was, was wir mit Jesus erleben. Wir erzählen uns von unserem Jesusleben und das ist unser Gottesdienst. Das geht jetzt gerade nicht so gut, aber wir haben dieses Abendmahl als Ritual, ne, mit Brot und Wein. Und das können wir machen. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns das feiern. Lass uns das Abendmahl nehmen und dabei nachdenken, ja, wann habe ich Gott denn das letzte Mal getroffen? Und was habe ich mit ihm zusammen erlebt? Genau, in dem Sinne möchte ich das Abendmahl gerne verstanden wissen heute. Und wenn ihr danach wollt, dürft ihr auch gerne noch was davon erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt. Ja, darauf läuft alles hinaus, was ich erzählt habe. Jetzt seid ihr dran mit Abendmahl.